mit Thies. Mit Thies.
Alle haben Klavier gelernt. Nur bei mir, ich weiß auch nicht aus welchen Gründen, mein Vater hat gesagt, und der lernt Flöte, so wie er selbst, der Querflötist ist.
Mhm.
Also habe ich angefangen mit der Blödflocke, mit der Blockflöte und bin dann später umgestiegen auf den Wimmerast.
Ulrich Nöten ist Spezialist für besondere Rollen. Jetzt im Kino ganz neu in einer Literaturverfilmung. Deutschstunde nach dem Buch von Siegfried Lenz. Wir hören, warum er seine eigenen Filme nicht gerne anschaut, wie gut er in Dialekten ist und warum er bekannt war als Süddeutschlands größter Tierdarsteller. Hallo nach Berlin.
Guten Tag, Baden-Baden. So. Ist das richtig, Baden-Baden?
Absolut, Baden-Baden. Wann waren Sie das letzte Mal hier?
Im Südwesten.
Im Südwesten.
Wann war ich zuletzt da? Ich muss überlegen. Und ich kriege es nicht zusammen, ich weiß es nicht.
Denn den Südwesten, den kennen Sie ja auch gut. Der hat ja auch in Ihrem Leben eine Rolle gespielt, ne?
Ja,
mit Freiburg und Stuttgart, ne?
Richtig, richtig. In Stuttgart bin ich zur Schauspielschule gegangen.
Richtig, ja.
Großartige Schauspielschule, staatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart. Ja, ich habe denen dort viel zu verdanken und war dann Anfänger an den städtischen Bühnen in Freiburg. Der Leiter der Schauspielschule hat Jahre später zu mir gesagt, du warst ja bekannt als Süddeutschlands größter Tierdarsteller.
Warum?
Denn ich war dort, ich war noch nicht mal richtig als Anfänger dort angestellt, sondern also mit Vertrag, sondern ich hatte immer ein Engagement im Weihnachtsmärchen. Einmal habe ich den Hund gespielt in, was war das, das kalte Herz. Da war ich der Hund von Herrn Munk. Und das andere Mal war ich der Hase bei Frau Holle. Ein Hase, der normalerweise im Märchen nicht vorkommt, aber das war diese Rolle, die sozusagen das Missing, das Link zwischen Kind und Erwachsenenwelt, der alle Fragen nochmal gestellt hat und ansonsten hoppelte.
Durften Sie dann am Theater auch nochmal ran als Tier, später auch so in einer größeren Rolle dann, wenn Sie schon diesen Ruf sich erarbeitet
ich
hatten?
Ich habe dann nur zwar mehrere große Tiere gespielt, aber Tiere habe ich nicht mehr gespielt.
Okay. Oh, was war das größte Tier wohl? War das der Himmler?
Ich fürchte, ja.
Wahrscheinlich,
ich fürchte.
Ne? In der Untergang damals. Mit wem sind Sie besser zurechtgekommen eigentlich? Mit den Stuttgartern? Nee, jetzt will ich wissen, weg mit den Tieren. Mit den Stuttgartern, also den Schwaben. Oder den Freiburgern?
Also vielleicht hatte ich mit den Freiburgern überhaupt nicht so viel zu tun.
Yeah.
Denn das waren zwei Jahre. Da war ich Anfänger in einem Betrieb, der mir noch relativ fremd war. Mhm. Und ich hatte unglaublich viel damit zu tun, mich in diesem Theaterbetrieb irgendwie zurechtzufinden. Dann war ich in der WG, dann musste ich mich mit diesen dortigen WG-Gesetzen auch noch auseinandersetzen. Und ich bin mit der dortigen Bevölkerung bin ich gar nicht so sehr in Berührung gekommen. Und da ich selber in Neuulm an der Donau aufgewachsen bin, also Donauschwäbisch, habe ich doch vom Schwäbischen her eine größere Verwandtschaft zu den Stuttgartern gefühlt.
Also das mit den WG-Gesetzen, das klang jetzt aber abenteuerlich.
Okay, das habe ich übertrieben. WG-Gesetze. Nein, es gibt dann eben von WG, in Stuttgart waren auch mehrere WGs während dieser Zeit an der Schauspielschule. Dort war es wieder eine andere WG und in jeder WG herrschen besondere, macht ihr das? Wieder gibt es wieder andere Regeln.
Oh, gerade bei den Schwaben, glaube ich, da gab es wahrscheinlich besonders viele. Bestimmt mehr als in den Freiburger WGs.
Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass die Freiburger WG doch die restriktivere war, im Gegensatz zu dem, was ich in Stuttgart in diesen Schauspielschul-WGs erlebt hatte.
Also jetzt im Kino in Deutschstunde als Polizist, leidenschaftlicher Polizist, Zweiter Weltkrieg, ganz oben in Norddeutschland an der Küste dort, erhält die Anweisung, ja, einem Maler, das ist ein Freund aus Kindertagen, ein Malverbot zu überbringen und dies auch zu überwachen. Er instrumentalisiert dann auch noch seinen 11-jährigen Sohn, gibt ein ganz schwieriges Dreiecksverhältnis dann unter anderem. Das ist eine vielschichtige Rolle. Ein Film, der unglaublich bildreich ist, eine ganz bedrückende Stimmung über diese 2 Stunden. Was war jetzt für Sie die Herausforderung an dieser Rolle?
Also Bevor ich über die Rolle spreche, muss ich dann erstmal darüber sprechen, wie sehr ich mich damals gefreut habe, dass Christian Schwocho, der Regisseur, mich für diesen Film engagiert hat. Ich wusste vorher schon, dass es diesen Film geben wird und hatte mit ihm drüber gesprochen und habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass er mir diese Rolle angeboten hat. Ich hatte eigentlich eher damit geliebäugelt, den Maler zu spielen. Ich meine, das ist auch. Bei Lenz ist es sozusagen die Lichtgestalt, der Künstler, der steht dann da und hinter ihm ist der schöne Horizont und mit den schönen bunten Farben malt er dann ein schönes Bild auf seine Leinwand. So.
Und er ist der Gute.
Er ist der Gute, genau. Jedenfalls bei Lenz. Und bei uns ist es ein bisschen umgekehrt. Nicht, er ist nicht der Schlechte, aber bei uns ist es so, dass die Figuren anders gewichtet werden. Wir haben hier zwei Gegenspieler, zwei Männer. Und da ist eben der Maler ist der eine, der auch an dem Jungen zerrt und ihn versucht, für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Und das andere ist eben Jens Ole Jepsen. Und auf den ist auch der Untertitel des Buches gemünzt, Die Freuden der Pflicht. Wobei dieser Untertitel natürlich sarkastisch gemeint ist, denn man kann dem Mann nicht ansehen, dass er sich sehr dabei, dass er viel Freude empfindet, diese Pflicht umzusetzen. Dem wird, wie gesagt, dieser Auftrag gegeben, setze dieses Malverbot durch. Denn diese Kunst, die dieser Mann da macht, das ist eigentlich, seien wir ehrlich, das ist krank. Und das nimmt er auch gerne so an und schaut sich auch diese Bilder, die bei ihm zu Hause hängen und die er jahrelang gerne an seinen Wänden hängen hatte, schaut sich die nochmal genauer an und sagt, ja, das ist eigentlich krank.
Eigentlich krank.
Und das muss jetzt eigentlich weg. Da fangen dann eben die Freuden der Pflicht an. Das heißt, es wird hier aus einer Pflichtveranstaltung, nämlich die Durchsetzung dieses Malverbots, wird ein verbissener Kampf darum, wer Recht hat. Und dieses perverse Malverbot führt dazu, dass sich die Verhältnisse zwischen den Freunden und auch innerhalb der Familie des Polizisten vergiften und zerrüttet werden und kaputt gemacht werden.
Da sind viele ganz leise Momente natürlich, ganz kleine Gesten. Das macht es nicht einfacher natürlich, eine solche Rolle zu spielen. Was war für Sie der Schlüssel, um tatsächlich diese Rolle zu knacken?
Ich meine, es hätte da nicht wirklich viel zu knacken gegeben. Mhm. Es ist ja keine rätselhafte Rolle, sondern es ist ein Mann, der glaubt, das Richtige zu tun. Und dann eben versucht, diesen Weg weiterzugehen und durch wachsende Widerstände wird sein Behauptungswille, dass er sagt, dass ich tue das Richtige, wird dadurch eigentlich immer stärker. So, das ist jedem von uns bekannt, das kennen wir, das gibt es bei einem selbst, bei sich selbst kann man das merken, das kann man auch im Freundeskreis, in der Familie oder überall. Diese Menschen gibt es, die dann sagen, jetzt erst recht. Für mich entscheidend war der Hinweis von Christian Schwocho zu Beginn der Dreharbeiten, als er mir sagte, tu mir einen Gefallen, ich weiß, du spielst gerne und gut Figuren, spiel in diesem Fall keine Figur.
Sondern?
Habe ich mich auch gefragt, was soll ich denn sonst spielen, wenn keine Figur? Und habe es dann verstanden, jedenfalls habe ich dann verstanden, was er will, ich soll möglichst wenig zwischen die Rolle und mich stellen. Ich soll es zu mir ranholen. Und
sei einfach ein bisschen der Nöten. Was man ja gar nicht will
genau,
als Schauspieler.
Genau, ne? Das ist eben genau das Missverständliche, wo man sagt, sei ganz du selbst. Hat er aber nicht gesagt, sei ganz du selbst. Weil sonst hätte ich mich fragen müssen, was hat er eigentlich für ein Bild von mir?
Ja.
Nein, einfach Schauspieler sein und zuzulassen, dass das, was in einer Rolle, in einer Figur drin ist, als Potenz in uns immer schlummert und immer da ist. Das heißt eigentlich, das, was ich seit Jahren denke, auch unterstützt, dass der Firnis, die Kruste oder die Eisschicht von Kultur, die über dem Abgrund sozusagen aufgebaut ist, über der Tiefe des Sees, da wo das Dunkle und das Böse lauert, dass diese Schicht sehr dünn ist und sehr schnell einbrechen kann.
Die beiden männlichen Darsteller, die Großen, waren dem Regisseur ja extrem wichtig. Diese beiden Urgewalten, muss man sagen, als Gegenspieler. Sie kannten Tobias Moretti, der den Maler spielt, nicht von der Arbeit zumindest her. Wie haben Sie sich dem angenähert? Also der Regisseur hat erzählt, er war so ein bisschen nervös, wie das mit Ihnen beiden werden würde.
Ich war überhaupt nicht nervös. Nee. Also ich meine, gut.
Der Regisseur war nervös, der Christian Schwocho.
Ja, die stimmt. Ich wollte nur sagen, er kann sein, dass er nervös war.
Aber Sie nicht, ne?
Ich war auch nervös, so wie man nervös ist, wenn man auf einen bekannten anderen Kollegen trifft, von dem man nicht weiß, wird es schwierig oder wird es einfach? Und es war in dem Fall, war es einfach. Mhm. Das mit den Naturgewalten, das bedarf noch einer Erklärung. Denn Christian Schwochow war so nett, uns jetzt nachträglich als Naturgewalten zu bezeichnen. Als ich das gelesen habe, dann muss ich dann doch recht lachen, aber inzwischen sage ich, ja gut, also wenn Christian Schwochow das sagt, dann bitte ich jetzt auch, sich allgemein zu merken, dass neben Tobias Moretti auch ich zu den Naturgewalten gehöre. Mhm. Und möchte auch in Zukunft dementsprechend ja adressiert werden.
Und das nächste Tief mit dem nächsten Hurricane wird dann bestimmt auch Ulrich genannt von ihm. Ja. Er kauft sich das. Man kann ja diese Tiefs, glaube ich, kaufen. Ne?
Ist es so?
Und, ja, und den Namen geben.
Ah, ein Wunschkennzeichen sozusagen.
Beim Deutschen Wetterdienst.
Ein Wunschsturm.
Ja, vielleicht dann für die Woche, wenn der Film jetzt startet, vielleicht Tief Ulrich. Wir werden in den Nachrichten aufhorchen.
Wir gucken mal.
Sie haben sich dagegen entschieden, das Ganze dort oben an der Küste in norddeutschem Dialekt zu sprechen. So hatte der Lenz das ja auch ursprünglich im Kopf und in der Feder. Warum?
Ich glaube, man wollte sozusagen in diese Falle nicht reden, mit Lokalkolorit aufzuladen und es dadurch zu stark zu verorten. Es kam ja Christian und Frank, dem Kameramann und dem ganzen Team darauf an, das Allgemeingültige, das Parabelhafte zu zeigen. Hätten wir jetzt daraus wären wir in Dialekt gegangen oder in die Mundart, dann wäre es vielleicht zu sehr im Heimatstück geblieben.
Und die kriegen ja auch immer einen drauf, ne? Wenn so ein Film auf Schwäbisch im Fernsehen ist, gibt's ja gleich Haue wieder von irgendwelchen Kritikern.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es tatsächlich für die Fernsehsender immer extrem schwierig ist. Ich kann mich erinnern an die Dreharbeiten, die wir hatten für Teufelsbraten. Da haben wir eine Art von Kölsch-Dialekt wurde uns da durch einen Coach beigebracht. Und der Sender wollte das dann nicht. Er hat gesagt, das ist zu viel. Die Leute verstehen das nicht. Man muss es untertiteln. Und das scheuen die wie der Teufel das Weihwasser.
Wie sind Sie sonst mit Dialekten? Also das Schwäbische funktioniert ja schon mal ganz gut. Das wissen wir.
Ich mache das gern da, wo ich mich einigermaßen sattelfest fühle. Und ansonsten bei manchen Mundarten und Dialekten lasse ich lieber die Finger davon. Ja. Weil ich selber, wenn ich jemanden höre, der versucht, Schwäbisch zu reden und das geht nicht, dann fühle ich mich unangenehm berührt. Und ich weiß, wie leicht man sozusagen da schlechte Gefühle machen kann.
Mhm. An welchen Dialekt würden Sie sich nie rantrauen?
Ich zum Beispiel gerade auch an diese nordischen Dialekte wäre ich sehr vorsichtig, über den Spitzenstein zu stolpern. Ja. Das sind einfach Melodien und Schwingungen, die... Ja. die
Aber das war schon sehr gut. Also ich komme ja aus Norddeutschland.
Also ja, das hört man auch.
Ja, aber eben genau. Aber ich kann auch sonst nichts. Also Plattdeutsch oder so kann ich auch nicht.
Ja, aber das könnte ich auch nicht nachmachen.
Mich wundert aber, es gibt ja, die meisten Schauspieler sind ja musikalisch, weil sie einfach auch mit Sprache arbeiten, wie mit einem Instrument. Und dennoch gibt es einige von denen, die sagen, ich kann gar kein Dialekt, ich kann das überhaupt nicht. Und das wundert mich dann immer.
Ja, aber es gibt solche Begabungen und es gibt solche Begabungen.
Ja, aber
es gibt ja auch die Schauspieler, die auf der Bühne großartig sind, aber nicht für die Kamera wirklich geschaffen und umgekehrt solche, die großartig vor der Kamera sind, aber auf der Bühne nicht richtig rüberkommen.
Aber Ihnen traue ich jeden Dialekt eigentlich zu?
Ich mir nicht.
Okay. Welches ist Ihr bester denn? Oder welchen haben Sie schon gemacht vor der Kamera?
Ich habe Schwäbisch gemacht, ich habe Kölsch gemacht, ich habe Fränkisch gemacht, ich habe Bayerisch gemacht.
Oh, Fränkisch?
Ja. Telefon heißt rot hinten. Freilich, die Kürzchen halt. Ne?
Was, die Kotzen?
Nein. Ich habe verstanden. Ich hab da von mir einen Zettel liegen. Ne? Und auf dem Zettel, da steht nochmal der Kurzinhalt von dem Film drauf.
Ja, der Kurzinhalt. Ich habe verstanden, die Kotzen.
Nein.
Der Kurzinhalt. Eigentlich, also ich weiß, ich traue es Ihnen deshalb zu, weil ich weiß, dass Sie natürlich sehr musikalisch sind. Ich glaube, am Klavier, da sind Sie durchaus zu Hause.
Leider nicht.
Ach gut, ich dachte, ich hätte das mal irgendwo aufgepinnt.
Das ist auch so eine Geschichte.
Wirklich? Was ist das für eine Geschichte?
Ich habe ja 4 Geschwister.
Ah ja.
Alle haben zu Hause, wir haben Hausmusik zu Hause gemacht und da alle haben Klavier gelernt. Nur bei mir, ich weiß auch nicht aus welchen Gründen, mein Vater hat gesagt, und der lernt Flöte, so wie er selbst, der Querflötist ist. Also habe ich angefangen mit der Blödflocke, mit der Blockflöte und bin dann später umgestiegen auf den Wimmerast. Aber Alle anderen haben auch ein Melodieinstrument noch gelernt, aber alle hatten angefangen mit Klavier. Und warum man mir das nicht hat zuteil werden lassen, das ist mir bis heute ein Rätsel.
Also jetzt stelle ich mich wahrscheinlich wirklich als völlig ungebildet raus. Aber was ist ein Wimmerast?
Der Wimmerast ist die Querflöte.
Sehr schön. Der Wimmerast. Zuerst wäre es ja bei Ihnen unter Umständen Jura auch gewesen. Sie haben 3 Semester studiert, bevor es dann doch die Schauspielerei wurde. Mhm. Nehmen Sie uns ganz kurz nochmal mit zurück. Was gab den Ausschlag? Plötzlich, dass doch die Schauspielerei die Nummer 1 wurde.
Nach dem Abitur hatte ich mich an der Falkenberg-Schule in München beworben. Und dann rückte diese Aufnahmeprüfung näher. Und ich habe irgendwann kalte Füße bekommen und hatte das Gefühl, das wird sowieso nichts. Und habe einen sehr, sehr ausführlichen Brief dorthin geschrieben, warum es mir leider nicht möglich sei, zu dieser Aufnahmeprüfung zu kommen. Hat dort vermutlich niemanden interessiert. Jede Schauspielschule ist dankbar für jeden, der nicht zur Aufnahmeprüfung kommt. Dieser Brief wurde vielleicht auch mit Humor gelesen, ich habe keine Ahnung. Dann habe ich angefangen mit Jura, weil das ist, ich dachte, ist eben keine brotlose Kunst. Ja. Und habe, nachdem ich dann den großen Strafrechtsschein und den großen BGB-Schein alles absolviert hatte, es war ein Reformstudiengang in Augsburg, saß ich einmal da in den Winterferien und habe mich beschäftigt mit einem rechtsgeschichtlichen Grundlagenschein. Mhm. Und bekam dann die Einladung, zur Freundin eines Freundes zu Silvester zu kommen. Dort haben wir Silvester gefeiert, da waren auch die Eltern des Mädchens da und der hat mich gefragt, und was machen Sie? Ich habe gesagt, Jura. Und dann hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wie kann man denn sowas studieren, wenn man später so eingebunden ist? Mhm. Er selber war ein hoher Offizier bei der Marine. Mhm. Da habe ich gesagt, komisch, warum sagt er ausgerechnet mir das? Und das hat sich herausgestellt, er hätte lieber einen ganz anderen Weg eingeschlagen, musste aber aus finanziellen Gründen, weil er die Familie versorgen musste, der Vater war gestorben, hat er diesen Weg eingeschlagen. So. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, was wahrscheinlich schon in mir rumort hat, dass ich gesagt habe, so, ich versuche es jetzt mit diesen Aufnahmeprüfungen an diesen Schauspielschulen und habe dann 3 Prüfungen gemacht und habe gesagt, 3 ist auch gut und danach ist Schluss. Und bin auch bei allen 3 Prüfungen glatt nicht genommen worden, durchgefallen. Und dann war aber diese 3., das war am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und da hat sich für mich so ein Horizont geöffnet. Es war plötzlich eine neue Welt. Ich hatte das Gefühl, dass sich hier schlagartig etwas auftut und weitet und mir war plötzlich klar, nee, das musst du machen. Und habe dann die 4. Prüfung in Angriff genommen und bin nach Stuttgart gefahren und habe Stuttgart Unrecht getan, weil ich gesagt habe, komm, wer will schon nach Stuttgart? Das machst du, das nimmst du so mit zum Üben. Und war dann da für meine Begriffe relativ entspannt und habe dann dort die Aufnahmeprüfung geschafft. Und hinc ille lacrimae, also so kam das dann alles.
Oh, auch noch Latein gehabt. Ja. Sie terrorisieren auch ihre Umwelt noch mit Latein.
Ja, natürlich, klar.
Da muss man aber auch, sag ich mal, ein Durchhaltevermögen haben. Oder Sie wollten es dann aber auch wirklich sehr, die Schauspielerei. Denn so noch 3-4 Mal, wenn man so abgelehnt wird, dann nochmal wieder den Anlauf zu machen, da ist man doch einfach moralisch erstmal ganz unten.
Nee, ich war mir ganz sicher, dass die sich alle getäuscht haben.
Das ist das Beste.
Ja.
Das ist natürlich das Allerbeste.
Ja, ich habe auch eine Prüfung an der HDK gemacht, also in Berlin. Und die haben sogar noch so einen, den habe ich heute noch, diesen Bogen. Da steht ja,
also
alles drauf.
Hochschule der Künste, ja. Mhm.
Mhm. Da wurde dann angekreuzt und man konnte sich später die Ergebnisse abholen. Und da hat man einen Zettel gekriegt, quasi so ein Zeugnis oder irgend sowas, so ein Wisch, wo drauf stand, woran es hapert und weshalb man für den Beruf nicht geeignet ist.
Mhm. Und da stand dann alle?
Ich weiß es nicht
mehr. Ach, so schade,
ich habe das aufgehoben.
Jetzt wäre es interessant gewesen.
Darstellungs-, keine Fantasie, sich irgendwelche Sachen vorzustellen oder, ich weiß es nicht.
Ja. Oh, wenn die gewusst hätten, dass sie irgendwann mal Herr Taschenbier im Sams gewesen sind dann, ne? Wenn die das gewusst hätten damals.
Ja, dann hätten sie es halt anders angekreuzt. Aber das sagt ja nichts weiter als das. Ich habe dann einen der damaligen Prüfer, da waren die Schüler, durften da auch mit abstimmen, habe ich dann getroffen und hat gesagt, ja, da hat man dann diesen Zettel und dann sind dann da diese Multiple-Choice-Kästchen und dann muss man das ankreuzen und dann sagt man zum einen, hast du auch die 3 und ich habe jetzt die 3 und die 4 angekreuzt. Ja, ja. Und das das, was da auf dem Papier steht und was dann derjenige, der durchgefallen ist, zu lesen bekommt, klingt wie ein furchtbares Urteil, ist aber nichts weiter als ein Beschäftigungsprogramm für die Leute, die da in der Prüfung sitzen. Weil ich habe selber auch in Prüfungen, Aufnahmeprüfungen gesessen. Es ist relativ schnell klar, wenn jemand zur Tür reinkommt und auf der Bühne steht, ist da was oder ist da nichts?
Schon vor dem ersten Satz?
Das geht sehr, sehr schnell.
Wahnsinn. Das wissen die Schauspielschüler nur nicht. Oder wissen sie das alle?
Das wissen die nicht, ne? Nicht alle.
Ja. Das ist ja kurios. Können Sie sich eigentlich Ihre eigenen Filme gut ansehen?
Nein.
Nee, gar nicht.
Nein, nicht besonders. Ich kann sie mir anschauen. Aber
mit geschlossenen Augen am liebsten.
Nö, manchmal auch. Dann schaut man sich Filme, wo man dachte, das war jetzt nichts. Plötzlich läuft sowas wiederholt im Fernsehen. Und dann sagt man, hey, das ist ja gar nicht so schlecht gewesen. Ja. Bei Kribbsholm ging es mir so. Den habe ich Jahre später wieder gesehen. Also gar nicht so übel, wie ich dachte. Und jetzt bei diesem Film, bei Deutschstunde, den habe ich einmal gesehen bis jetzt. Und da muss ich sagen, das ist wieder einer dieser Fälle. Ich bin kein guter, das erste Mal meinen Film, in dem ich mitgespielt habe, Angucker.
Auch weil man im Nachhinein dann manches doch gerne dann doch anders gemacht hätte, wenn man letztendlich
nicht deswegen,
weiß,
aber weil eben der Fokus ganz, gerade weil man nicht weiß, was wird eigentlich aus diesem Material, wie wird es geschnitten, wie wird es aussehen, dann ein besonderes Augenmerk darauf hat, aber es gelingt mir dann eben nicht, den Film als Ganzes wahrzunehmen, sondern ich habe eine sehr selektive Art dann da zu gucken und man schaut dann, also ich schaue dann hauptsächlich auf mich. Das ist, ja, was soll ich machen?
Normal.
Ja, vielleicht ist es normal. Andere haben da vielleicht einen größeren Abstand oder einen professionelleren Umgang damit. Gelingt mir nicht so.
Nein, ich glaube nicht, dass irgendjemand anders nicht auf sich vor allem guckt, sondern auf die anderen.
Ich fand es, dass die aber trotzdem alle dann hinterher über den Film reden könnten, als ob sie Kritiker wären.
Das finde ich naja, so am Rande kriegt man noch ein bisschen was mit, ne, von den anderen. So ein bisschen.
Ja, vielleicht.
Ich fand es ja sehr schön. Wir haben ein sehr breites Publikum heute am Sonntagvormittag. Sag mal, viele Jüngere werden Sie natürlich auch erkennen, die Sie dann im Sams erlebt haben, wo Sie also richtig die Sau rauslassen dürften. Ich fand es nur interessant, dass es Ihrer Tochter damals, soweit ich mich erinnere, eher so ein bisschen peinlich war, ne? Wie Sie gespielt haben.
Nein, meine nicht? Tochter, peinlich war das der nicht.
Ah, ich dachte.
Nein, nein, es gibt ein anderes Erlebnis, da war sie noch relativ klein. Ja. Und da gab es die Premiere des zweiten Bibi Blocksberg-Filmes, wo Herr Blocksberg von der bösen Hexe in einem Käfig gefangen gehalten wird. Und sie saß neben mir im Kino und hat gesehen, wie ihr Vater in dem Käfig festgehalten wird von der Hexe und ist total in Panik geraten und musste bitterlich weinen. Und ich saß neben mir und habe gesagt, Schatz, ich bin noch da. Guck mal, ich bin neben dir. Ich bin da. Es ist alles gut. Und das war einer dieser Momente, wo mir wieder klar geworden ist, die Macht dieser Bilder ist etwas, wir haben uns daran gewöhnt und es ist für uns nichts Bedeutendes mehr. Aber wenn man es nicht gewohnt ist, sind diese Kinobilder einfach überwältigend. Und es gibt ja auch viele Filme, die auch mit diesem Prinzip der Überwältigung arbeiten. Ja. Na gut, das nur so nebenbei.
Dann sagen wir mal, herzlichen Dank für heute. Ulrich Nöten zu sehen im Kino in Deutschstunde. Jetzt wieder eine wirklich ganz große Rolle. Dann wünschen wir erstmal noch einen schönen Tag. Haben Sie heute Morgen übrigens Ihre 17 Kniebeugen auch schon gemacht?
Wie kommen Sie denn auf 17?
Habe ich gehört, Sie haben sie erzählt selber, vor der Kamera.
17 Kniebeugen?
Ja, haben Sie gesagt, jeden Morgen 17 Kniebeugen.
Da habe ich mir auch wieder was ausgedacht.
Ist ja aber schön, macht mir auch einfach, um ein bisschen Spaß zu haben, ne? Wenn man immer so die Fragen gestellt bekommt. Man kann ja auch einfach mal irgendwas antworten.
Ja, einfach so ein Ding raushauen. Ich versuche sozusagen jetzt regelmäßig tatsächlich gymnastische Übungen morgens zu machen.
Ach, das schon, ja, das stimmt schon.
Ich sage gymnastische Übungen, klingt so bescheuert, um nicht Yoga sagen zu müssen. Ja. Das sind Yoga-Übungen.
Mich hatte die Zahl 17 auch interessiert. Ach, Yoga-Übungen. Sie meinen die Matte, die Sie immer dabei haben, aber nie benutzen im Hotel. Meinen Sie die
ja,
Matte?
Inzwischen benutze ich die auch. Das ist, ich habe mich über einen längeren Zeitraum an die Matte gewöhnt und vermisse es jetzt, wenn ich sie nicht auch besteige.
Ein Schauspieler, der immer noch dabei ist, sich weiterzuentwickeln. Ulrich Nöten, Dankeschön nach Berlin.
Ich entwickle nicht nur mich, sondern auch die Matte. Ja, vielen Dank. Danke für die Zeit.
Bis
schönen
die Tage
Sonntag
wieder.
Talk mit Thies.